Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. September 2025 mit einem Nachtrag zu Polen.
Frankreich encore.
Einer skurrilen Nachricht.
Energie und Klima.
Russland.
Israel und Gaza.
Charlie Kirk.
Europas Rechtspopulisten.
Shamjaff zu Global Witness.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Wenn man sich bei Börsenticker vertippt, kommt man zur Meldungsseite vom Mitteldeutschen Rundfunk über die Börde. Hab auch gedacht, ich mache mal einen Börden-Ticker, aber war mir. Entschuldigung, Katrin Rönicke.
Wenn wir es schaffen, dem Ig Nobel-Preis, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange mit meinem Nachtrag zum Thema Polen an. Ich hatte ja letzte Woche ausführlich über die russischen Drohnen berichtet, die da in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Vermutlich, um mal auszutesten, wie gut eigentlich die NATO so aufgestellt ist und hat sich ja rausgestellt, naja, geht so.
Mhm.
Naja, und im Zuge meines Berichts hatte ich von einem Wohnhaus erzählt, das bei der ganzen Sache zu Schaden gekommen war. Da hatte ich gesagt, damit ist klar, das ist ein Angriff. So. Das hat mir dann Nandor schon im Faktencheck um die Ohren gehauen. Er hat dann gemeint, dass es sicherlich nicht so war, dass eine Drohne absichtlich dieses Haus angegriffen hätte, sondern schon letzte Woche war recht klar, wenn überhaupt, dann ist die Drohne vielleicht von irgendeinem NATO-Abwehrdings aus der Luft geholt worden und halt darunter gekracht. Jetzt gibt es aber neue Nachrichten zu diesem Haus und tatsächlich ist es so, dass es keine russische Drohne war, die das zerstört hat, sondern, so sagt es Minister Tomasz Simoniak, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, es deutet jetzt wohl alles darauf hin, dass das Haus tatsächlich von einem polnischen Querschläger selbst getroffen wurde, also eine Rakete, die von einem polnischen Flugzeug abgefeuert worden ist. So, und trotzdem wäre das natürlich alles nicht passiert, wenn nicht russische, also feindliche Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen wären. Und dazu hat unser Hörer Hendrik in den Kommentaren Folgendes gesagt. Das erinnert an die russische Argumentation, wenn die ukrainische Flugabwehr nicht wäre, hätten keine Trümmer zivile Gebäude zerstört. Immer dann, wenn Russland Drohnen in ein Land schickt, dann muss Russland davon ausgehen, dass diese abgeschossen werden. Somit ist allein Russland für die Folgen verantwortlich und nicht das angegriffene Land. Zitat Ende. Finde ich nochmal einen guten Punkt.
Ja, Verantwortung ist immer nochmal was anderes als Schuld, ne? Donnerstag gab es landesweite Streiks in Frankreich, je nachdem wer gezählt hat, also da hatten unter anderem die Gewerkschaften dazu aufgerufen, je nachdem wer gezählt hat, waren es 500.000 bis 1 Million TeilnehmerInnen, was mindestens dreimal so viel ist wie letzte Woche bei dieser Aktion Alles blockieren, die ja übers Internet so quasi als Graswurzelbewegung organisiert worden war. Aus der Politik gibt es bisher keine Reaktionen auf diese Streiks. Letzten Samstag allerdings schon hatte der neue französische Premierminister Le Cornu gesagt, dass er auf die Streichung von Feiertagen verzichten will. Mhm. Das war ja einer der Vorschläge, um den Staatshaushalt ein bisschen in den Griff zu kriegen, in Frankreich 2 Feiertage rauszuhauen. Und einen Tag vorher, also letzte Woche Freitag, hat die Ratingagentur Fitch, wer wissen will, wie Ratingagenturen arbeiten, guckt sich den Film The Big Short an, was sowieso ein ziemlich geiler Film ist. Fitch hat Frankreichs Bonität zurückgestuft. Die bisherige Einstufung war AA-, das ist sehr gut. Am Freitag haben sie das aktualisiert auf A+, was nur noch gut ist. Sie sagen aber dazu, mit stabilem Ausblick. Also schlimmer wird's wahrscheinlich nicht. Herabstufung bedeutet immer auch, dass es für den Staat schwieriger wird, oder also teurer wird, neue Schulden aufzunehmen. Im Fall von Frankreich, also in diesem Fall für Frankreich, heißt es konkret, dass die 10-jährigen Staatsanleihen um 7 Basispunkte teurer geworden sind. Die sind gestiegen auf 3,5132%. Die 30-jährige Anleihe um 8 Basispunkte. Jetzt sage ich keine lange Zahl. Das klingt für unser eins natürlich nach wenig. Also 8 Basispunkte ist ja nicht so viel. Aber wir reden hier über Milliarden und Abermilliarden, die da immer wieder refinanziert werden müssen.
Ja, klingt nicht so, als würde das zur Lösung des Problems in Frankreich beitragen.
Nee, nicht wirklich. Also, und bisher hat auch noch niemand eine Lösung präsentiert. Ich vermute mal, dass Le Cornu im Wesentlichen versuchen wird, durchzusetzen, was, wie hieß sein Vorgänger, ich schon wieder vergessen, was sein Vorgänger...
Bayrou, was
der versucht hat durchzusetzen, weil letztendlich sind das beides Ministerpräsidenten von Macrons Gnaden und so werden sie dann wahrscheinlich auch versuchen, das zu machen, was Macron für richtig hält und ich schätze mal, dass er das, was Bayrou wollte, für richtig gehalten hat.
Ja, und halt nicht Tax the Rich und ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber ich habe gerade auch eine Analyse dazu gehört und die lautete letztendlich, naja, also wenn die Regierung weitermachen will, muss sie sich an Tax the Rich, also endlich mal die Reichen besteuern, ranwagen.
Ja, aber
weil sonst wird der Rest nicht mitmachen.
Man macht keine Politik gegen die Reichen.
Wenn sie das nicht machen, dann werden sie halt demnächst auch abgesetzt und gibt es wahrscheinlich Neuwahlen. So, das waren so die beiden Wege, die möglich sind. Und ich schätze, das ist nicht ganz unrealistisch so. Ja. Kommen wir zur skurrilen Nachricht. Diese Woche gab es irgendwie keinen Mangel. Danke an alle, die mir Nachrichten geschickt haben. Ich habe eine rausgepickt und zwar gibt es in Albanien jetzt die weltweit erste Ministerin, die nicht menschlich ist, sondern eine KI.
Ah ja.
In Albanien ist die erste KI-Ministerin geworden. Sie hat auch gestern ihre erste Rede gehalten, wollte ich eigentlich mitbringen, aber in allen Fernsehbeiträgen und so, die ich gesehen habe, ist das drüber synchronisiert. Das finde ich immer blöd. Deswegen habe ich gedacht, können wir uns das jetzt hier sparen.
Für sowas ist übrigens gelegentlich Euronews ganz gut.
Okay, ja, guter Tipp. Naja, jedenfalls klingt es ja erstmal, wie du auch reagiert hast, what? Eine KI ist Ministerin. Wenn man so ein bisschen weiter sich reindenkt, ergibt es ein klein wenig mehr Sinn, weil es geht bei ihrer Aufgabe um das ganze Beschaffungswesen des Staates. Ja? Mhm. Also, weiß ich nicht, bauen und irgendwelche Masken und was auch immer gerade gebraucht wird, besorgen. Und das ist ja traditionell ein Bereich, in dem die Korruption blüht. Und Albanien ist jetzt auch ein Land, das wie viele andere ein Problem mit Korruption hat. Das heißt, hier ist eigentlich der Versuch, so wird es auch begründet, dass man quasi jemanden zum Minister, zur Ministerin ernennt, die nicht korrumpierbar ist. So. Und eine KI, das ist das Argument, kann man halt nicht bestechen.
So. Ja, außer sie heißt Grok.
Ja, gut.
Und man ist Elon Musk.
Ja, na gut, aber es ist ja jetzt nicht Grok und es ist nicht die KI von Elon Musk, sondern ja, mal gucken, was passiert. Also tatsächlich finde ich die Idee auf den ersten Blick sehr seltsam und es ist eine skurrile Nachricht. Wenn man aber so ein bisschen drüber nachdenkt, habe ich mich gefragt, ganz diabolisch hier in den Raum gestellt, hättest du lieber eine KI-Ministerin oder Katharina Reiche?
Naja, das kommt halt auch immer wieder darauf an, was das für eine KI ist, wer sie gebaut hat.
Ja, also das Ziel ist eben Korruption verhindern, es soll effizient sein, es soll schnell sein, es soll eben ja nicht so beeinflussbar sein. Die KI hat keinen Cousin mit einer Baufirma oder einer Maskenfirma oder so, ja?
Ja, das Problem ist ja, dass so eine KI eine Blackbox ist. Du weißt ja überhaupt nicht, wie sie arbeitet, was sie arbeitet und warum sie wie entscheidet. Wenn sichergestellt werden kann, dass diese Blackbox geöffnet wird, hätte ich überhaupt kein Problem damit, zumindest teilweise, also gerade solche Finanzentscheidungen von so einem Ding treffen zu lassen oder zumindest vorbereiten zu lassen.
Ja.
Aber offene Algorithmen, das ist so eine Sache. Also das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam hat daran geforscht, da habe ich sogar mal ein Interview gemacht zum Thema. Ich weiß gar nicht, was draus geworden ist. Vielleicht kennt sich jemand aus der Hörerschaft aus und kann uns das sagen. KI-Ministerin. Ach.
Wir bleiben im Osten, schauen wir noch nach Russland. Ich schaue eigentlich viel lieber in die Ukraine, aber manchmal muss man auch gucken, was so der Aggressor eigentlich treibt. Und da gab es eine Nachricht diese Woche, die mir echt so einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen lassen hat. Und zwar habe ich beim Guardian das zuerst gelesen und dann mir den Bericht genauer angeschaut, dass es in Russland tatsächlich über 200 Camps gibt, in denen die entführten ukrainischen Kinder, also es ist ja ein Riesenthema seit Anfang des Krieges, dass Russland einfach Kinder entführt, nach Russland entführt. Die werden in so Camps gebracht und dort russifiziert, umerzogen. Diese Camps befinden sich sowohl in Russland als auch teilweise in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine. Und das sind jetzt auch nicht so reine Camps, also es sind auch andere Einrichtungen dabei, wie zum Beispiel Schulen, militärische und religiöse Einrichtungen, aber auch Universitäten. Also so alles, was man braucht, um Menschen umzuerziehen. Und dann habe ich mir den kompletten Bericht mal angeschaut. Den gibt es bei Humanitarian Research Lab, nennen die sich. Die sind so eine Unterabteilung von Yale, also dieser Universität Yale. Und die haben eben Daten vor allem ausgewertet. Also sowas wie Satellitenbilder auf der einen Seite und öffentlich zugängliche oder offen zugängliche Dokumente, Social Media Posts, die zum Beispiel von offizieller Stelle in Russland zur Verfügung gestellt sind. Das heißt, sie haben dann auch ganz genau gucken müssen, wo gibt es da eventuell einen Bias, ne? Weil interessant sind natürlich gerade bei solchen Geschichten die Dokumente, die nicht öffentlich sind. Aber das haben sie auch ganz gut rausgerechnet und haben allein mit dieser Datenbasis festmachen können, dass es eben mindestens 210 Orte gibt, an denen diese Kinder oder in zu denen diese Kinder gebracht wurden. In der Mehrheit dieser Orte können sie anhand ihrer Daten sagen, findet wirklich Umerziehung statt. Also das bedeutet kulturelle und geschichtliche, aber auch religiöse Umerziehung und natürlich auch militärische Indoktrination, also pro Russland gegen die Ukraine. Das kann so weit gehen, dass da wirklich diese Kinder dafür ausgebildet werden, gegen die Ukraine in den Krieg zu gehen.
Oh, wow.
Also die sagen, in fast 20% der Einrichtungen, die sie da eben identifizieren konnten, können sie nachweisen, dass es um militärische Indoktrination geht. Das heißt, und mehr als die Hälfte der Einrichtungen werden tatsächlich auch direkt von der russischen Regierung unterhalten. Und ich habe mir dann überlegt, was für ein krasses Brainwashing da stattfinden muss. Also Kinder, die vom Aggressor gekidnappt werden, verschleppt werden, dazu auszubilden, gegen ihr Heimatland in den Krieg zu ziehen.
Ja, warum nicht? Ne? Gehirnwäsche funktioniert sehr gut. Also guck dir die Kindersoldaten in Afrika an und sowas. Ist ja auch was, wo man denken würde, das ist eigentlich weiß jedes Kind, was richtig und was falsch ist. Aber wenn du es der richtigen Umgebung aussetzt und es nichts anderes mehr kennt, dann ist die Realität plötzlich eine eigene.
Ja. Also fand ich super gruselig. Ja. Und was ganz gut ist, also es gibt jetzt diesen Report, es gibt Daten. Das heißt, damit ist auch klar, es handelt sich um eine wirklich systematische Verschleppung, systematische Militarisierung von Kindern. Und das ist gegen die Genfer Konvention und auch gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Mhm. Und dann gibt es was Neues, vielleicht Neues, zum Mord an Alexei Nawalny. Die Quelle ist die Frau von Nawalny, die auf Social Media ein Video gepostet hat, wo sie erzählt, zwei ausländische Labore hätten biologische Proben vom Leichnam ihres Mannes untersucht und seien unabhängig voneinander zu dem Schluss gekommen, dass Nawalny vergiftet wurde. So.
War das nicht eh klar?
Nee, tatsächlich nicht.
Das,
es gibt keinen unabhängigen Obduktionsbericht. Es gibt nur den von den Russen, die sagen, da war nichts. Und ansonsten ist viel, also so Videomaterial ist verschwunden und so weiter. Also es ist alles sehr komisch. Das Problem an dieser Meldung ist, ich habe sie bei der Taz und auch beim Guardian gefunden, die kann halt viel behaupten. Also ja. Sie behauptet auch, dass die Labore die Ergebnisse dieser Analysen aus politischen Gründen zurückhalten würden. Kann man auch sagen, okay. Und ich habe so gedacht, ich bringe es trotzdem mit, weil hier kann man ganz gut zeigen, was Medienkompetenz ist. Weil tatsächlich gibt es nur diese eine Quelle. Und die berichtet jetzt etwas, das passt in unser Weltbild ganz wunderbar. Mhm. Ja, du sagtest ja auch, so ist das nicht eh schon klar? Nee, ist es halt nicht.
Ja, ich habe das aber jetzt eher daraus hergeleitet, dass die Russen neigen halt dazu, Menschen entweder zu defenestrieren oder zu vergiften.
Ja, voll. Und Nawalny wurde schon mal von den Russen vergiftet. Also es wäre jetzt nicht das erste Mal.
Das stimmt, das auch.
Trotzdem ist außer dieser Quelle haben wir nichts. Und deswegen ist es schwierig zu schreiben, wie die Taz das zum Beispiel gemacht hat. Im Kreml gibt man sich ahnungslos. Eigentlich müsste man laut Pressekodex an so eine Meldung, sowas wie unbestätigte Meldung, Gerüchte oder Vermutung oder sowas, in den ersten Satz am besten schon schreiben. Das haben beide nicht gemacht, weder der Guardian noch die Taz. Deswegen habe ich es mal mitgebracht, weil es passt ja so gut in unser Weltbild, ist klar. Das ist, trotzdem wissen wir eigentlich nichts, wenn wir ehrlich sind.
Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ist ein Organ, das besteht aus 47 Ländern. Die werden immer für 3 Jahre von der UN-Generalversammlung gewählt. Und dieser Menschenrechtsrat hatte eine Untersuchungskommission eingesetzt über Israels Vorgehen im Gazastreifen. Die Kommission hat ihren Bericht jetzt vorgelegt und sieht 4 der 5 Tatbestände für Völkermord erfüllt. Die Tatbestände stehen in der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948. Und sie heißen: Tötung von Mitgliedern der Gruppe erfüllt, Verursachung von schwerem körperlichem und seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe erfüllt, vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die geeignet sind, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen, erfüllt, Verhängung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe, sehen Sie als erfüllt an. Typischerweise würde man sowas wie Zwangssterilisation bei sowas erwarten. Die Kommission begründet das allerdings ein bisschen breiter, und zwar damit, dass, ich zitiere aus dem Bericht, übersetzt mit Diepel, dass die verhängten Maßnahmen nicht nur physischer Natur sein müssen, sondern auch psychologischer oder sozialer Art sein können, beispielsweise wenn Mitglieder einer Gruppe durch Drohungen, Traumata oder Gesetze dazu gebracht werden können, sich keine Kinder mehr vorstellen zu können oder sich gegen eine Fortpflanzung zu entscheiden. Das ist ein bisschen schwammig, weil zum Völkermord gehört ja auch immer Absicht. Und an der Stelle Absicht nachzuweisen, dürfte einigermaßen schwierig sein. Sie sehen das trotzdem als erfüllt an, weil halt insbesondere die zerstörten Kliniken auf das gleiche Ziel hinauslaufen können. 5. Punkt ist die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe, das, was du gerade für Russland beschrieben hast. Das sehen sie als nicht erfüllt an. Sie schreiben: Es gibt auch indirekte oder Indizienbeweise für einen besonderen Vorsatz, den sogenannten Dolus Specialis, im Verhaltensmuster der politischen und militärischen Behörden Israels sowie in den Militäroperationen, die unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Beweise die erforderliche spezifische Absicht zur Begehung von Völkermord belegen. Die Tagesschau zitiert einen Völkerrechtler von der Universität Göttingen, eine Professorin für internationales Recht aus Marburg. Die schreiben in der Deutschen Richterzeitung: Zusammengefasst spricht die Dynamik des Konfliktgeschehens in einer Gesamtschau mittlerweile eher für statt gegen einen Genozid. Das scheint mir diese ganze Sache auch ganz gut zusammenzufassen. Israel erkennt diesen UN-Menschenrechtsrat nicht an und nennt den Bericht eine, ich zitiere, verleumderische Tirade. Israel wirft den Kommissionsmitgliedern vor, antisemitische Neigungen zu haben, und beklagt, dass die Terrorakte der Hamas mit keinem Wort erwähnt würden. Was nicht wirklich stimmt. Auf Seite 27 des Berichts leiten sie Punkt 85 ein mit: Die Kommission stellt fest, dass fast unmittelbar nach dem Anschlag vom 7. Oktober in Israel und so weiter und so fort. Ist ein bisschen dünn, ist korrekt. Das allerdings, dieser Hinweis auf das Nicht-Erwähnen dieser Terrorakte, erscheint mir mittlerweile kaum noch als irgendwas anderes als ein argumentativer Trick. Ich fühle mich da erinnert an dieses Scheinargument, dass von der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne, davon würde ja nicht eine neue Wohnung gebaut werden.
Komischer Vergleich, aber okay.
Und genauso, ja, weil genauso wenig, wie es bei der Frage nach Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen um Neubauten geht, geht es in dem Bericht über Israels Vorgehen im Gazastreifen um den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober.
Genau.
Ja, mit anderen Worten, ich finde, Israel argumentiert hier unredlich, denn das Thema des Berichts ist nicht die Ursache für den Gaza-Feldzug, sondern dessen Durchführung.
Ja.
Und persönlich habe ich weiterhin ein extremes Problem damit, hier von Völkermord zu sprechen oder meinetwegen auch Genozid. Und ich habe jetzt tagelang überlegt, auch woher das kommen könnte. In meinem Kopf ist dieser Begriff fast ausschließlich verdrahtet mit dem Holocaust.
Ja, und Srebrenica noch so, ne?
Also ja, so, ja, genau, ja, so war, also das, da, da das ja, schon. Aber Und da war die Absicht auch viel eindeutiger.
Total,
genauso,
klar. Ja,
was die Türkei mit den Armeniern gemacht hat.
Ja, genau.
Die Absicht ist mir immer noch nicht deutlich genug, weil ein paar Rechtsextreme, meinetwegen auch rechtsextreme Politiker, das sagen, ist das noch nicht notwendigerweise Staatsräson. Ja? Andererseits, wie viele Kommissionen, Experten und Expertinnen, wie viele Institutionen wie der Internationale Strafgerichtshof müssen noch darauf hinweisen, dass Israels Vorgehen im Gaza-Feldzug zumindest aussieht wie ein Völkermord, bis wir davon sprechen können, dass es tatsächlich einer ist? Ich weiß keine Antwort. Wahrscheinlich werden die Historiker das irgendwann in der Zukunft
auch
beantworten können.
Das ist ja leider immer so, das ist ja genau das Ding, was auch alle beklagen. Es wird 10 Jahre dauern, bis das dann irgendwann jemand eindeutig festnageln wird.
Ja.
Und so lange will keiner warten, deswegen gibt es diesen Streit. Ich habe diese Woche gedacht, weil es war auch ein längeres Interview beim Deutschlandfunk der Tag mit einem von Ärzte ohne Grenzen, der auch das gesagt hat, für ihn ist es Genozid, wo ich so dachte, ja, ich merke, dass, warum ich so ein Unbehagen damit habe, ist, weil dieses Wort in der Debatte null voranbringt. Alle verharren in ihren Burgen und schießen auf die anderen. Also es gibt so einen Graben, das ist der Genozidgraben. Ist es Genozid, ist es nicht Genozid? Auf den beiden Seiten versammeln sich Ja und Nein und schießen aufeinander. Und es würde wahrscheinlich viel, viel mehr über, also Zusammenhalt oder Menschen geben, die sagen, ist mir jetzt gerade, weiß ich nicht, muss jemand anders sagen, vielleicht auch erst in 10 Jahren, aber es ist falsch. Ja. Egal, ob es Genozid ist oder nicht, was Israel da macht, ist falsch. So. Und vielleicht würde das schon mal wieder mehr Handlungsfähigkeit ermöglichen und nicht alle so festnageln anhand dieser oder entlang dieser Genozid-Debatte. Das habe ich die Woche gedacht. Ist vielleicht auch ein bisschen unrein, aber irgendwie scheint mir das nicht hilfreich, darüber immer weiter zu diskutieren. Ich meine, wahrscheinlich diskutieren wir darüber, weil es dann zur Folge hat, dass die UN irgendwas tun muss, aber die UN tut eh nichts. Ja,
Janis Kluge hatte im IPG-Journal in einem ganz anderen Artikel, der zwar auch ein bisschen damit zu tun hat, aber den ich eigentlich gar nicht in die Sendung holen wollte. Hunger ist keine Panne, heißt dieser Artikel. Janis Kluge leitet die Forschungsgruppe Radikale Räume am Berliner Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung an der FU Berlin. Der hat geschrieben über die Struktur des öffentlichen Diskurses zur humanitären Lage in Gaza. Und er sagt, seine Kompromisslosigkeit rührt auch daher, dass Begriffe wie Genozid oder Aushungern als Kriegswaffe klare moralische Marker sind. Wer sie bestreitet, dem wird Verharmlosung vorgeworfen. Wer sie bejaht, wird beschuldigt, Israel zu dämonisieren.
Genau.
Und das ist genau das Dilemma, das du gerade beschrieben hast.
Ne? Ja.
Ich habe, bis die HistorikerInnen dann irgendwann vielleicht mal die Frage beantworten, was da eigentlich los ist, werde ich persönlich nicht mehr sagen können, dass es kein Genozid ist.
Das stimmt.
Auch wenn ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es einer ist. Aber ich kann nicht sagen, nein, das ist kein Genozid. Ich habe das lange gesagt, ich kann das nicht mehr. Weil, so wie es sich mir darstellt, geht Israel immerhin genozidal gegen die Gaza-Araber vor. Und für die, das ist mir wichtig, für die ich hier nicht Partei ergreife. Für Israel aber eben auch nicht mehr. Also jedenfalls nicht in dieser Sache, nicht beim Vorgehen Israels im Gazastreifen. Schaffe ich nicht mehr. Zwischenzeitlich hat dann die EU-Kommission am Mittwoch die Finanzhilfen, also Finanzhilfen für Israel, bilaterale Finanzhilfen heißt das Ding, im Wert von 20 Millionen Euro jährlich eingefroren. Außerdem haben sie vorgeschlagen, Handelssanktionen zu verhängen. Die Handelssanktionen müssen von den Mitgliedstaaten gebilligt werden. Das aber nur mit qualifizierter Mehrheit, sodass Deutschland kein Veto einlegen könnte, beziehungsweise Deutschland dagegen sein könnte, ohne das Gesicht allzu sehr zu verlieren, also jedenfalls hier noch weiter als schon verloren hat. Die Kommission begründet das mit eklatanten, anhaltenden Verstößen gegen Artikel 2 des Partnerschaftsabkommens. Das würde Israel zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichten. Ja. Sie fordern einen sofortigen Waffenstillstand, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe, außerdem die sofortige Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln. was man auch interpretieren kann als den diplomatischen Trick, den Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 nicht unerwähnt zu lassen. Betroffen von den Sanktionen wäre der bisher gewährte Freihandel. Da würde die EU dann Zölle erheben, wie auf alle anderen auch. Und das würde ein gutes Drittel der Importe aus Israel betreffen. Außerdem hätte die EU-Kommission gerne neue Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler im Westjordanland und gegen extremistische Minister. Das allerdings müsste dann wiederum einstimmig beschlossen werden.
Tja.
Und wäre aber gleichzeitig auch ein ganz schöner Lackmustest für die Bundesregierung.
Ja.
Weil, Herr Merz, wer kann was dagegen haben, gewalttätige israelische Siedler zu bestrafen?
Oder extremistische Minister.
Genau.
Da bin ich gespannt, weil große Worte hat er ja schon gespuckt, der Herr Merz. Und dann ist eben die Frage, welche Taten folgen. Apropos Taten, letzte Woche haben wir angerissen das Thema Charlie Kirk. Charlie Kirk wurde ermordet und ich hatte schon gesagt, dass so die Stimmung in meiner sich mit den USA befassenden Bubble sehr, sehr düster war, nachdem klar war, dass er tot ist und dass alle im Grunde erwartet haben, das hat jetzt so ein bisschen so wie so der Brand des Reichstagsgebäudes oder sowas, war teilweise als Metapher da auch im Raum.
Horst Wessel, Charlie Kirk mit Horst Wessel verglichen.
Sowas, ja. Aber was man jetzt sieht seit letzter Woche ist, dass tatsächlich mit ihm gerade in den USA sehr viel vor die Hunde geht. Also die MAGA-Leute und die Regierung nutzen das so gut sie können, um mit dem Abbau der Demokratie noch schneller fortzufahren. Die Pressefreiheit stirbt, die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit. Was man besonders exemplarisch sieht am Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel. Der wurde nämlich diese Woche abgesetzt vom Sender ABC. Bei ABC ist irgendwie Disney Plus mit dran. Deswegen kündigen ganz viele Leute gerade ihr Disney Plus-Abo. Und er hat, ich dachte, es ist auch interessant, viele reden darüber, er wurde jetzt abgesetzt, ist es richtig, ist es nicht richtig. Ich finde richtig gut, einmal kurz reinzuhören, warum? Also was hat er denn eigentlich gesagt? Deswegen habe ich den Ausschnitt mal mitgebracht.
Some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this.
My condolences on the loss of your friend, Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir?
I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years, and it's going to be a beauty.
Yes, okay. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition, construction. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a four-year-old mourns a goldfish, okay? And it didn't just happen once.
When I heard it, I was in the midst of, you know, building a great... For 150 years, they've wanted a ballroom at the White House, right? They don't have a ballroom. They have to use tents on the lawn for President Xi when he comes over. If it rains, it's a wipeout. And so I was with the architects that were designed. It's going to be incredible. And they came in. They said, Charlie Kirk is dead. I didn't know what they meant. I said, what do you mean dead? Charlie Kirk was shot. And they thought he was dead because it was so horrific, you know. Mm-hmm. And I said, dead.
And then we installed the most beautiful chandelier. You sconces you wouldn't believe. There's something wrong with them. There really is. I mean.
Also, was hat er gemacht? Alle
Nix.
Haben sich auf dieses Anfangszitat gestürzt, wo man ihn missverstehen kann, dass er sagen würde, der Junge, der Charlie Kirk umgebracht hat, sei auch MAGA. Ne? Wo dann alle hinterher, ist er ja gar nicht. Wenn man genau hinhört, sagt er das nicht. Sondern er sagt nur, dass die MAGA-Leute versuchen, alles zu tun, um ihn als das quasi alles andere als das, was sie sind, hinzustellen. Ja? Also das ist ja auch eine Strategie von Rechten. Die anderen, die Feinde, die sind ja auch quasi unmenschlich. Die sind, die sind ganz, ganz weit weg von dem, was wir sind. Wir sind gut und die sind ganz, ganz böse. So. Das ist das, was ich daraus höre. Aber selbst wenn er da einen Fehler gemacht haben sollte, weil er das vielleicht noch nicht wusste, was so die aktuellsten Ergebnisse sind, was ich aber nicht glauben kann, ist es natürlich kein Grund, ihn zu entlassen. Aber was natürlich im Weiteren dann passiert ist, dass er Donald Trump richtig bloßstellt, dass er richtig gut zeigt, wie ernst die Trauer ist und wie schlimm es wirklich für den Präsidenten ist, dass Charlie Kirk gestorben ist. Es ist total egal für den.
Ja, aber das ist ja nicht neu, dass Kimmel Trump durch den Kakao zieht.
Natürlich nicht.
Also darum hasst er ihn ja auch so sehr.
Ja, oder? Genau.
Also das,
oh, er hat schon Trump im Juli Kimmel angekündigt, dass er dafür sorgen wird, dass Kimmel seinen Job verliert.
Das war jetzt auch nicht, also das war jetzt ein schwacher Anlass, aber immerhin ein kleiner Anlass, sodass sie sich endlich Jimmy Kimmels entledigen konnten.
Und das ist
nur ein Anfang. Um eben diesen 6-Milliarden-Deal der Übernahme eines anderen Medienkonzerns nicht zu gefährden, der von der FCC genehmigt werden muss und die FCC gehorcht Trump.
Genau.
Also das ist, die hätten alles zum Anlass genommen. Selbst wenn Kimmel in einer falschen Tonart gerülpst hätte, hätten sie das zum Anlass genommen.
Exakt. So, und Donald Trump hat auch jetzt angekündigt, dass er missliebigen TV-Sendern gerne die Lizenzen entziehen würde. Es geht also weiter. Es war, wie gesagt, nur der Anfang. Und dann fand ich ganz interessant, wir haben ja hier in Deutschland eine ähnliche Debatte gerade, interessanterweise, wegen Julia Ruß. Julia Ruß, NDR-Moderatorin, die aufgefallen ist dadurch, dass sie sehr rechte Narrative in ihren Beiträgen und in ihren Auftritten wiederholt, die auch aufgefallen ist, dass sie Sachen behauptet, die so journalistisch eigentlich nicht korrekt, also die einfach nicht faktenbasiert sind, sondern sie spiegelt halt ganz gerne das, was man so in rechten Milieus wie News und Co. herumraut.
Gefühlsbasiert, das,
genau.
Das ist, ja, ja.
Genau, und die wurde jetzt halt vom NDR zumindest abgesetzt. Das kritisiert Carsten Linnemann von der CDU scharf und das finde ich krass, fordert ein Einfrieren des Rundfunkbeitrags.
Das hat das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht längst klargestellt, dass das nicht geht, was der da fordert. Von daher muss man sich dann vielleicht auch mal fragen, also ich gehe davon aus, dass Linnemann das ganz genau weiß.
Eben.
Und von daher müsste man sich dann auch mal fragen, was er eigentlich wirklich damit bezweckt. Ne? Also der bewirtschaftet damit halt die äußere Rechte.
Ja. Das finde ich schon.
Was im Übrigen auch das Interessante an dieser Sendung ist, an die Julia Ruß da moderiert hat, Klar hieß die, das war eben auch eine Bewirtschaftung des rechten Randes auf Basis der Gefühle, die der rechte Rand hat, die dann als die Realität im Grunde in dieser Reportagereihe dargestellt wurden oder zumindest unterstellt wurden, was ja die eigentliche Kritik war. Die Kritik an Julia Ruß, die geht natürlich darüber hinaus, weil die ja nicht nur einfach nur eine Fernsehreporterin ist oder eine Fernsehmoderatorin ist, sondern außerhalb in den Social Media und sie hat ja auch noch eine Kolumne in einer Wochenzeitschrift, außerhalb auch vergleichsweise berühmt ist. Eventuell sogar schon berühmter war, als sie jemals durch NDR und BR, also durch diese Sendung, klar hätte werden können. Wo man dann auch nochmal sich fragen kann, haben die vielleicht nur eingekauft, weil sie schon als rechte Stimme bekannt war?
Kann schon sein.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso passiert ist. Ach, dann nehmen wir doch die Kollegin Ruß, die bewirtschaftet ja sowieso schon den rechten Rand. Dann haben wir jetzt auch endlich eine konservative Stimme hier bei uns im Programm und in dieser Sendereihe.
Ja. Naja, gucken wir weiter in die USA. Der Tod von Charlie Kirk wird jetzt auch instrumentalisiert, um Jagd auf Andersdenkende zu machen. Pam Bondi, die Justizministerin, hat angekündigt, dass die US-Regierung gegen alle AmerikanerInnen vorgehen wird, wenn sie andere Personen mit Hassrede angreifen. So. Und das natürlich in einem Land, wo Hassrede zum Beispiel in den sozialen Medien von Facebook, von Twitter und Co. mal verboten oder nicht, ja, gelöscht wurde, wo auch Accounts gesperrt wurden, was ja inzwischen nicht mehr der Fall ist. Also tatsächliche Hassrede. Jetzt wird von der Regierung bestimmt, was Hassrede ist. Wer denn auch sonst? Und das ist schon krass, weil insgesamt passiert da gerade ganz, ganz viel, was im Grunde ja einfach die Jagd auf Andersdenkende ist. Das sind die Linken, dann die Antifa soll als Terrororganisation eingestuft werden. Sie ist keine Organisation, aber viel Spaß dabei. Damit kannst du natürlich dann alles, was du als Antifa identifiziert. Auch hier entscheidet dann die Regierung, was ist denn Antifa? Ja, du bist Antifa. Es erinnert so an die Türkei, ne? Das sind Terroristen, die müssen jetzt ins Gefängnis. Also es ist schon sehr, ja, das Playbook, was alle autoritären Staaten bisher benutzt haben. Orban in Ungarn, Putin in Russland, Erdogan in der Türkei. Du kannst ganz genau sehen, wie das jetzt in den USA gerade wirklich durch diesen Charlie Kirk-Vorfall nochmal in Rekordzeit durchgezogen wird.
Ich denke auch immer, wenn Antifaschisten deine Gegner sind, was bist dann du?
Ja. Ja, also.
Nein, das ist jetzt, also was da passiert, also worauf das hinausläuft, ist halt auf jeden Fall Zensur. Ja. Und jetzt kommen natürlich unsere Jammerlappen um die Ecke und sagen, ja, aber was Twitter gemacht hat, war auch Zensur. Nee, es ist nicht richtig, was Twitter gemacht hat, war sein Hausrecht durchzusetzen. Und Hausrecht ist prinzipiell autoritär, weil das bestimme ich. Das ist nochmal was anderes, ob der Staat festsetzt, was das Hausrecht des Staates ist. Ein demokratischer Staat macht sowas nicht.
Ja, also es ist.
Beziehungsweise die Exekutive. In den USA ist es ja so, dass die Exekutive bestimmt, was Hausrecht ist. Und das ist nicht demokratisch.
Nee.
Bist fertig? Ach so.
Ja, ich bin.
Worüber möchtest du jetzt Sachen hören? Über Rechtspopulisten oder über Klima?
Dann bleiben wir doch bei den Rechtspopulisten, wenn wir das
schon. Okay, die Konrad-Adenauer-Stiftung hat sich angeguckt, wie Finnland, Frankreich, Griechenland, also 10 Länder in Europa, ich hätte sie jetzt fast alle aufgezählt, wieder so die Rechtspopulisten unterwegs sind und wie mit denen umgegangen wird. Und leitet auch Handlungsempfehlungen daraus ab. Sie sehen drei Kategorien, und zwar die gemäßigt rechtspopulistischen Parteien. Die bewegen sich innerhalb des institutionellen Rahmens der liberalen Demokratie und sind grundsätzlich verfassungstreu. Sowas sehen sie in Italien zum Beispiel bei Meloni und sagen, man kann mit denen zusammenarbeiten, weil dabei keine weitere Radikalisierung passieren würde, sondern es eher einen Prozess der rhetorischen Mäßigung gibt. Mhm. Zweite Kategorie sind nationalistisch-rechtspopulistische Parteien, die die kulturelle Homogenität und nationale Souveränität betonen würden, ohne aber gewisse Grundprinzipien liberaler Demokratie systematisch in Frage zu stellen. Das wäre zum Beispiel der Rassemblement National in Frankreich oder Vox in Spanien. Hier sagen sie, mit denen kann man zusammenarbeiten, aber muss das immer auch im nationalen oder regionalen Kontext sich angucken.
Mhm.
So, Patentrezept haben sie da nicht. Dritte Kategorie sind die autoritär rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien. Die haben eine systemoppositionelle Grundhaltung, lehnen zentrale Prinzipien liberaler Demokratie ab und würden außerdem häufig pro-russische außenpolitische Positionen beziehen und der EU ablehnend gegenüberstehen. Und damit gemeint ist zum Beispiel die AfD. Und die Handlungsempfehlung der Konrad-Adenauer-Stiftung ist, mit solchen Parteien darf man nicht kooperieren.
Ja.
Was sie auch sehen ist, dass, ich zitiere, in maßgeblichen Fällen eine Zähmung rechtspopulistischer oder gar rechtsextremer Parteien durch Kooperation nicht gelungen ist und eher zu einer Schwächung, das kommt aus der EU, der EVP-Mitgliedsparteien geführt hat.
Mhm.
Jetzt mag man sich wundern, warum sie diese Parteien als populistisch bezeichnen und nicht direkt als radikal oder extrem. Das mag einerseits daran liegen, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung CDU-nah ist. Andererseits aber vor allen Dingen liegt es daran, dass Rechtsradikale und Rechtsextremisten Teilmengen von Rechtspopulisten sind. Populisten behaupten, das Volk zu vertreten, also genau. Im Sinne von das eigentliche Volk, die schweigende Mehrheit, genau. Sowas halt.
Ja.
Radikale wollen innerhalb der bestehenden Ordnung, also wäre bei uns die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Grundgesetz, die wollen innerhalb der bestehenden Ordnung grundlegende Veränderungen haben. Achtung, an die Wurzel gehen. Der lateinische Begriff für Wurzel ist Radix. Daher kommt Radikalismus oder Radikalität. Und Extremisten wollen einfach nur die bestehende Ordnung abschaffen und durch irgendwas anderes ersetzen. Zum Beispiel durch einen Bevölkerungsbegriff, da zählst du dann nur zum Volk, wenn du eine bestimmte Abstammung hast. Also Blut- und Bodenideologie, sowas. Und wie ich bei der Konrad-Adenauer-Stiftung so vor mich hin surfe, finde ich noch ein Papier von denen. Und zwar eine Analyse des Grundsatzprogramms der AfD im Licht der Extremismustheorie. Und da dachte ich, ach, das passt ja wie Arsch auf Eimer, haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, uns gleich mitveröffentlicht. Untertitel dieser Arbeit ist Über Verschwörungstheorien, ethnisch-biologistische Identitätsvorstellungen, die Ablehnung pluralistischer Demokratie und Einschränkungen von Grundrechten. Und da schreiben sie, im AfD-Grundsatzprogramm von 2016 zeigen sich Strukturelemente extremistischen Denkens. Die AfD konstruiert ein Freund-Feind-Schema, Volk versus politische Klasse, und propagiert die Theorie eines sogenannten großen Austauschs. Freiheitsrechte wie Presse-, Religions- und Wissenschaftsfreiheit werden relativiert. Die Partei idealisiert eine ethnisch homogene Gesellschaft und stellt sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich zitiere noch ein bisschen detailreicher. Lange galt sie als populistisch, doch bereits das Grundsatzprogramm von 2016 lässt eine extremistische Grundtendenz der 2013 gegründeten Partei erkennen. Zentrale Freiheitsrechte, Religion, Forschungspressefreiheit wollen sie einschränken oder aushebeln. Die Demokratie und der Rechtsstaat in der Bundesrepublik werden als zerstört dargestellt. Die AfD steht dem Gedankengut der neuen Rechten nahe. Zentral ist die Verschwörungstheorie des großen Austauschs. Danach fördern die Eliten Zuwanderung, um die Identität von Völkern und Kulturen auszulöschen. Das ethnisch-biologistische völkische Weltbild ist bereits im Grundsatzprogramm enthalten. Neben extremistischen Inhalten finden sich wesentliche Strukturelemente extremistischen Denkens, die eher für ein geschlossenes extremistisches Weltbild sprechen und in der Bewertung über das Ausmaß des Extremismus den Unterschied zu einzelnen extremistischen Aussagen von Repräsentantinnen und Repräsentanten der Partei machen. Jetzt könnte man hoffen, dass die Unionsparteien sowas zum Anlass nehmen würden, einen Antrag auf ein AfD-Verbot beim Bundesverfassungsgericht zu unterstützen. Denn immerhin ist die Konrad-Adenauer-Stiftung, die ist ja CDU-nah.
Ja, das ist die politische Stiftung. Ja.
Ich bezweifle allerdings, dass sie das jemals machen werden, weil die Unionsparteien viel zu sehr auf die AfD angewiesen sind. Und zwar nicht unbedingt als Kooperationspartner, sondern als Stichwortgeber einerseits, weil die den Diskurs bestimmen, ne? AfDler, AfD-News und wie sie alle heißen. Und das schwappt dann irgendwann in die Union über, das sehen wir ja in den letzten Monaten. Also als Stichwortgeber und andererseits vor allen Dingen aber auch als Drohung gegen alle anderen.
Ja, wenn ihr nicht mitmacht, kommt die AfD an die Regierung.
Genau. Also macht oder mit. Wir stimmen mit der AfD oder dies oder das oder jenes. Und das funktioniert ja auch, haben wir ja auch gesehen am Anfang des Jahres.
Ja, und ich meine, was ja auch krass ist, es hat viele Vorteile für die CDU, dass es die AfD gibt. Ein weiterer Vorteil ist, also das macht Putin ja auch immer, der setzt ja besonders krasse Narrative in die Medien. Also oder lässt Leute ganz, ganz krasse Sachen sagen, um dann selber krasse Sachen zu sagen, die aber verglichen mit den ganz, ganz krassen Sachen schon wieder gemäßigt wirken. Und dadurch, dass die AfD so krass rechts ist, wirkt die CDU ja quasi gemäßigt, obwohl sie sehr rechts ist. Mhm. Und ein dritter oder vierter, glaube ich, schon Vorteil ist, dass natürlich, wenn die AfD verboten wäre, wären ja die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag plötzlich ganz andere.
Ja, okay, aber da kann man dann ja wirklich noch hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt eine verbotene Partei, die in großer Zahl Abgeordnete im Deutschen Bundestag sitzen hat. Wir müssen irgendwie handeln, wir machen jetzt Neuwahlen. Das könnten wir ja zum Beispiel machen.
Ja, ja, aber was kommt dabei raus? Also dann ist die AfD nicht mehr, weißt du, dann hast du eine linke Mehrheit im Bundestag.
Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht würden dann tatsächlich alle, die vorher oder sehr, sehr viele, die vorher AfD gewählt haben, die gemäßigtere Rechte wählen und zwar die Union.
Und die FDP wäre wieder drin.
In der Zeit war diese Woche außerdem eine große Analyse des Gerechtigkeitsempfindens von AfD-Anhängern.
Ja,
weil das heißt ja immer gerne, mehr Sozialstaat bremst den Aufstieg der extremen Rechten. Wenn man sich aber anguckt, die politischen Einstellungen von Wählern in Deutschland, dann sieht man, AfD-Anhänger haben einen ganz anderen Gerechtigkeitsbegriff. Mhm. Den brauchst du mit einem normalen Sozialstaat gar nicht kommen. Angucken tut man sich das in den Daten der German Longitudinal Election Study. Das ist ein Umfrageprogramm der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften. Die erheben ihre Daten seit über 15 Jahren. da sieht man, dass die Anhänger der AfD mit dem, was wir so unter Sozialpolitik verstehen, nicht viel anfangen können. Die Unterstützung für höhere Steuern, mehr Sozialstaat ist so gering wie bei keiner anderen im Bundestag vertretenen Partei. Mhm. Und Achtung, sogar die Wähler der Union stehen einer Ausweitung von Sozialleistungen alles in allem aufgeschlossener gegenüber als die Wähler der AfD. Angesehen haben sie sich jede Menge Dimensionen, unter anderem Steuern, Bürgergeld, Mieten, Schuldenbremse. Und sie schreiben, dass die Haltung dieser Leute dazu führen kann, dass die Leute halt eine Partei wählen, deren Regierungsübernahme für sie selbst ökonomisch nachteilig wäre. Oder, und das passt total schön, weil ich hatte letzte Woche es nicht mehr geschafft, diese Arbeit unterzubringen. An der Universität Oxford hat ein Professor namens Tariq Abu Chadi ein Papier veröffentlicht, aus dem geht hervor, dass rechtspopulistische Wähler, wenn sie sich in ihrem Status bedroht fühlen, von ihrer Wahlentscheidung eben keine bessere Politik, also bessere Politikinhalte erhoffen, sondern eine Beibehaltung der sozialen Ordnung, die ihre privilegierte Stellung garantiert.
Ja, es geht um die Schlechterstellung der anderen letztendlich, oder?
Es geht darum, selbst nicht so schlecht gestellt zu werden, wie die anderen möglicherweise schlecht gestellt sind.
Und gerne auch, dass die anderen schlechter gestellt werden. So hatte ich das auch verstanden.
Ja, aber das ist persönliche Gehässigkeit. Das ist jetzt ein bisschen anders. Und da, an der Stelle finde ich wichtig, immer wenn man sagt, ja, der ist privilegiert, dann hat man ja den Porsche-Fahrer irgendwie so vor seinem geistigen Auge. Nein, 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 Freunde. Privilegien sind eine sehr, sehr dynamische Sache. Ja? Du bist so lange privilegiert, wie es noch jemanden gibt, auf den du nach unten treten kannst. Solange bist du privilegiert. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Man muss nicht reich oder wohlhabend sein, um privilegiert zu sein. Von Intersektionalität jetzt mal ganz zu schweigen, aber das ist ein ganz anderes Fass. Die Zeit schreibt als Fazit, mehr Geld allein wird nicht dazu führen, dass diese Wähler in die demokratische Mitte zurückkommen.
Um Gottes Willen, ne. Naja, das ist leider so. Ja. Schauen wir mit Cem Jaff nochmal über unseren Tellerrand, über den europäischen auch. Und zwar geht es um einen Bericht der Nichtregierungsorganisation Global Witness. Global Witness, ich glaube, hatten wir in der Wochendämmerung auch schon mal, vielleicht vor ein paar Jahren oder so, ist eine Organisation, die guckt, wie viele Menschen, die sich für den Schutz der Umwelt, aber vielleicht auch für den Schutz von indigenen Völkern eingesetzt haben, sind in einem bestimmten Jahr ermordet worden, weil sie Umweltschützer sind, weil sie sich für die Rechte von Indigenen einsetzen. Das machen die schon eine ganze Weile und legen dann jedes Jahr einen Jahresbericht vor und der ist diese Woche erschienen. Und was da drin steht, das erzählt uns jetzt die Cem.
Ja, das ist ehrlich gesagt kein Bericht, auf den ich mich je gefreut habe, weil es bedeutet immer nur schlechte Nachrichten und es ist dieses Jahr auch nicht anders. Denn laut deren Auswertung sind letztes Jahr mindestens 142 Umweltaktivistinnen weltweit getötet worden. Und wie immer sagen sie dazu ganz deutlich, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Viele Fälle werden gar nicht erst erfasst, entweder weil die Leute aus Angst nichts melden oder eben weil es einfach keine sicheren Strukturen gibt, um eben solche Taten überhaupt zu dokumentieren. Laut Bericht ist der Süden des amerikanischen Kontinents nach wie vor die gefährlichste Region für UmweltschützerInnen. Denn 82% der Tötungen fanden tatsächlich dort statt. Kolumbien war, wie schon in den beiden Vorjahren, das tödlichste Land. 48 dokumentierte Fälle. Danach kommen Guatemala mit 20. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir flächenmäßig denken, dann würde ich wahrscheinlich Guatemala an Nummer 1 stellen. Ja, und dann kommt Mexiko mit 19 und Brasilien mit 12. Seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2012 war das, hat Global Witness insgesamt mindestens 2.253 Tote oder Verschwundene erfasst. Was auffällt, die Zahl, die ist im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2023, die ist tatsächlich gesunken. Damals waren es 196 Fälle. Aber laut Bericht ist es kein klares Zeichen für eine Entspannung der Gewalt. Ja, im Gegenteil. Die Organisation, die warnt ausdrücklich auch davor zu sagen, das oder das überhaupt so zu interpretieren, dass eben diesen Rückgang eben als Fortschritt zu interpretieren, weil sie, die Erfassung, die hängt stark davon ab, wie zugänglich auch diese betroffenen Regionen sind und wie sicher es ist, auch darüber zu berichten. Gerade in Afrika und Asien, so Global Witness, sei der Zugang zu Informationen deutlich eingeschränkter als eben in Südamerika. Das heißt, wenn dort weniger Fälle auftauchen, was ja so, also wenn man den Bericht liest, dann denkt man so, ah, 6 in Afrika, wie gut, dass es nur in Anführungsstrichen 6 sind. Aber ja, wenn dort eben weniger Fälle auftauchen, heißt das nicht automatisch, dass weniger passiert, nur eben, dass weniger dokumentiert werden kann. Auch interessant, von den 22 Ländern, in denen Global Witness für 2024 Tötungen oder Verschwinden dokumentiert hat, gelten laut Civicus Monitor mehr als die Hälfte als, ja, ich zitiere direkt, repressed oder closed. Also Länder, in denen die Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung massiv eingeschränkt sind. Ich wollte gerne auf unseren traurigen Spitzenreiter kurz eingehen, auf Kolumbien, denn ich habe mich schon gefragt, wieso ist dann die Situation immer noch so schlimm? Und vielleicht fragen sich das ja auch andere Leute. Zur Situation dort liefert der Bericht ziemlich viele Details. Dort ist die Gewalt laut Global Witness ja natürlich eng verbunden mit dem Friedensabkommen von 2016. Und mit dem Machtvakuum, das eben nach diesem Friedensabkommen mit der FARC damals entstanden ist und beziehungsweise seither entstanden ist. In Regionen wie Cauca, Nariño und Putumayo, die zuvor unter Kontrolle der FARC standen, fehlt bis heute eben eine stabile staatliche Präsenz. Und dieses Vakuum, das nutzen halt eben bewaffnete Gruppen, die sich dann über illegale Ökonomien, wie zum Beispiel über Drogenhandel oder illegalen Bergbau finanzieren. Und das passiert eben oft in Gegenden, die reich an Biodiversität sind, also genau die Orte, in denen lokale Gemeinschaften versuchen, ihr Land und ihre Lebensgrundlage eben zu schützen. Und im Bericht heißt es, viele der Betroffenen, insbesondere Indigene, KleinbäuerInnen und Afro-Kolumbianerinnen, die leben in direkter Nähe zu diesen bewaffneten Gruppen. Und also wer in diesen Regionen Umweltschäden öffentlich macht, der lebt halt dann extrem gefährlich. Und deswegen sagt auch Global Witness, wir gehen davon aus, dass es eine starke Unterrepräsentanz dieser dieser gemeldeten Fälle eben gibt. Laut Global Witness wurden in Kolumbien allein im Jahr 2024 eben 20 KleinbäuerInnen und 19 indigene AktivistInnen getötet. 13 von ihnen gehörten zur NASA-Gemeinschaft in der Region Cauca. Mindestens 6 der Ermordeten waren Teil von indigenen Selbstschutzstrukturen, also genau den Gruppen, die eigentlich gegründet wurden, um das Land und die Bevölkerung eben zu schützen. Das UN-Menschenrechtsbüro in Kolumbien auch hat laut Bericht explizit von der Situation in Cauca gewarnt. Dort würden eben bewaffnete, nicht staatliche Gruppen gezielt gegen Indigene vorgehen, um eben Kontrolle über die Territorien zu gewinnen. Ja, und wie jedes Jahr fordert Global Witness, wir brauchen Schutz. Schutz für UmweltverteidigerInnen. Da seht eben da liegt auch einfach die Verantwortung bei sehr vielen verschiedenen Stellen. Global Witness sagt, Regierungen müssen auf jeden Fall Schutzmaßnahmen für UmweltverteidigerInnen schaffen. Vor allem müssen die Angriffe, die müssen auch konsequent verfolgt werden, also TäterInnen vor Gericht. Auch Unternehmen stehen in der Verantwortung. Global Witness sagt, Unternehmen müssen garantieren, dass entlang ihrer Lieferketten keine Menschenrechtsverletzungen geschehen und sie müssen aufhören, in Regionen zu investieren, in denen Menschen für den Schutz ihrer Heimat ihr Leben riskieren. Ja, das war wieder mal der Global Witness Report. Aber ja, wir müssen eben darüber reden.
Je globaler die Solidarität sein sollte, desto schlechter die Nachrichten, wenn man darüber redet. Und damit sind wir beim Klima. Klima, Energie und Wirtschaftspolitik so ein bisschen. Die Bundeswirtschaftsministerin hatte einen Monitoring-Bericht in Auftrag gegeben. um zu gucken, wie ist denn der Stand mit der Energiewende, was müssen wir machen, sind wir auf dem richtigen Weg, so die Richtung. Das Brisante daran war, dass ausgerechnet ein Institut beauftragt worden war, das eine große Nähe zur fossilen Industrie hat. Entsprechend waren die Befürchtungen im Vorfeld. Ist aber dann doch nicht ganz so schlimm geworden wie erwartet. Jedenfalls im Bericht ist es nicht ganz so schlimm geworden wie erwartet. Der Bericht kommt zum Schluss, dass es derzeit kein Zurückdrehen der Energiewende gibt. Weiterhin sei ein signifikanter Zubau erneuerbarer Energien und Ausbau der Netzinfrastruktur nötig, aber mit mehr Intelligenz und mit mehr Effizienz. Und der Bericht erwartet, dass der Stromverbrauch bis 2030 zwischen 600 und 700 Terawattstunden liegen wird. Bisher ist man ausgegangen von 750 Terawattstunden. Und das Ding hat in sich genügend Spannbreite, um der Bundeswirtschaftsministerin wenigstens halbwegs ihren angekündigten Kulturkampf gegen eine bessere Welt für alle, das war übertrieben, ich weiß, um ihr noch so ein bisschen Luft zu lassen, sagen wir mal, um ihre Politik durchzusetzen. Reiche nämlich sieht die Energiewende, Achtung, am Scheideweg und hätte gerne eine Neuausrichtung. Die geht davon aus, dass der Stromverbrauch eher am unteren Ende der Bandbreite liegen wird, 600 Terawattstunden. Das heißt, wir müssen uns weniger anstrengen und das heißt, die Ziele zur Dekarbonisierung werden schlechter erreicht als bislang geplant, schreibt Table Media. Und das heißt wiederum, dass diejenige Branche, in der die Bundeswirtschaftsministerin bisher gearbeitet hat, noch ein bisschen länger Zeit hätte, also noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann, bis wir dann dekarbonisiert sind. Der Bericht sagt, Klimaneutralität ist das übergeordnete Ziel. Bundeswirtschaftsministerin Reiche sagt aber, Versorgungssicherheit hätte oberste Priorität. Und wie bekommen wir Versorgungssicherheit, liebe Katrin?
Natürlich mit Gaskraftwerken.
Genau, in den Augen sogenannter Konservativer ausschließlich oder fast ausschließlich dadurch, sonst wären sie nicht konservativ, dass wir so weitermachen wie bisher. Ne? Schön Erdöl und Erdgas verbrennen. Wer sich das ein bisschen detaillierter angucken mag, diesen 10-Punkte-Plan hat das Wirtschaftsministerium veröffentlicht. Darin natürlich auch ein paar Klassiker. Ja? Technologieoffenheit. Damit meinen sie im Wesentlichen Gas und eine mythische Substanz. Digitalisierung des Stromsystems. Was braucht man dafür, Katrin?
Strom?
Quizshow. Smart Meter braucht man dafür. Sogenannte intelligente Stromzähler. Und jetzt machen wir die Quizshow direkt weiter. Wie viel Prozent der deutschen Stromanschlüsse sind mit Smart Metern ausgestattet?
Ich schätze mal so 4% vielleicht.
Keine 3.
Ich lag nicht ganz schlecht.
Und absoluter Klassiker in diesem 10-Punkte-Plan. Fusionsenergie. Das alles taugt jetzt nicht wirklich dazu, mich von meiner Charlatanerie-Vermutung abzubringen. Es gibt bei utopia.de auch noch ein kleines Interview mit Claudia Kempfert, die ist Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die ist auch eher unzufrieden, was möglicherweise daran liegt, dass sie Expertin für die ganze Sache ist. Und nicht eine Bundeswirtschaftsministerin, die jahrelang für die Gaswirtschaft gearbeitet hat.
Kann ich die KI-Ministerin noch mal sehen?
Der Energiekonzern E.ON gibt außerdem bekannt, durch bidirektionales Laden von Elektroautos, also dass die Dinger nicht nur Strom aus dem Netz ziehen, sondern auch bei Bedarf Strom ans Netz abgeben können. Durch bidirektionales Laden ließen sich knapp 2,5 große Gaskraftwerke einsparen. Doof auch hier nur, Deutschland ist kaum drauf eingerichtet. Viele Elektroautos können bidirektional laden, die Hausanschlüsse aber kaum. Und das liegt woran, Katrin?
An der verschleppten...
Ach, das ist viel einfacher. Am Deutschsein liegt das, weil es muss bei uns ja immer alles ganz besonders gründlich gemacht werden. Gerne auch immer dermaßen gründlich, dass am Ende so gut wie gar nichts gemacht wird, um ein Problem zu lösen. Vergleich... Standortsuche, Atommüllendlager. Da verlinke ich einfach mal eine passende Sendung, die ich Anfang des Jahres aufgezeichnet hatte mit dem ehemaligen Professor, mit dem ehemaligen Lehrstuhlinhaber für Standortendlagersuche in Freiberg. Die EU hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Woche, die hätte nämlich ein ambitioniertes Klimaziel aufstellen können, wie die Presse sagt. Laut dem Pariser Abkommen müssen die Staaten der Welt alle 5 Jahre ein neues Klimaziel vorlegen. Dieses Jahr ist es eigentlich wieder soweit? Eigentlich wäre das schon im Februar soweit gewesen. Aber die EU hat gesagt, naja komm, machen wir bis September. Jetzt muss sich die EU beeilen, weil es ist schon Mitte, fast Ende September. Und weil die sich so beeilen muss, hat die dänische Ratspräsidentschaft Anfang Juli gesagt, hier, pass mal auf, wir sollten unsere Emissionen bis zum Jahr 2040 um 90% senken gegenüber dem Referenzpunkt 1990. Jetzt verschieben die Entscheidung über ihr Klimaziel nicht nur terminlich, sondern auch personell. Und zwar hat bisher die Umweltministerkonferenz darüber entschieden. Jetzt haben sie es geschoben auf die Staats- und Regierungschefs.
Ja, toll.
So, also der Umweltrat beschließt jetzt im September gar nichts, sondern das kommt halt alles später. Deutschland hat dieser Vertagung zugestimmt.
Klar.
Im Umweltrat hätte eine einfache Mehrheit gereicht, um was zu beschließen. Jetzt aber auf Ebene der Staaten braucht es Einstimmigkeit. Und dann ist es natürlich für die Bundesregierung total simpel zu sagen, ja, da sind wir dafür. Ja? Weil das jetzt nämlich wiederum dazu führen kann, dass die EU ihre Frist aus dem Pariser Klimaabkommen einfach mal reißt. Deutschland behauptet zwar, nee, wir sind durchaus, sind wir auch noch der Meinung, die Emissionen bis 2040 um 90% zu senken. Das unterstützen wir. Aber die Bundesregierung kann es halt dadurch, dass es einstimmig sein muss, jetzt irgendwelchen europäischen Schurkenstaaten überlassen, das ganze Ding einfach zu torpedieren, indem die mit Nein stimmen. Huhu, Herr Fizzo. Entschuldigung, dass ich Schurkenstaat gesagt habe, sowas nicht, Schurkenregierungen. Und einen habe ich noch. Der Ökonom und grünen Politikberater Klaus Seib, der hat so einen Substack-Newsletter, der ist sehr interessant, und da hat er einen Beitrag veröffentlicht mit dem Titel Das Strompreismärchen. Ausgehend davon, dass es immer wieder heißt, die Energiewende, die hat so hohe Strompreise zur Folge und diese hohen Strompreise sind der Grund für die schwache Lage deutscher Unternehmen und darum gehen jetzt alle ins Ausland und so. Das stimmt so nicht. Kurz gesagt, 2024 und 2025, also die letzten beiden Jahre, zahlen die Unternehmen ungefähr die gleichen Preise wie 2017. Ja. Und das sind für dieses Jahr 2,7% mehr als vor 10 Jahren.
Tja.
In dem Artikel sind sehr, sehr viele.
Verglichen mit dem Rest der Inflation echt wenig. Ja.
In dem Artikel da stehen sehr, sehr viele Zahlen. Ich erspare uns jetzt, dass ich das alles vortrage, weil bei mehr als 3 Zahlen steigen sowieso alle aus. Ich empfehle aber mal, das ganze Ding sich durchzulesen und eventuell auch den Newsletter zu abonnieren, wenn man kein allzu großes Problem mit Substack hat. Also ich würde es abonnieren, weil der Artikel, schreibt er, ist nur der Auftakt einer ganzen Reihe zum Thema. Und ich verspreche mir davon doch reichlich Erhellung.
Die gute Nachricht ist, die EU und Deutschland, okay, sind, was die Klimaziele angeht, scheiße, aber Australien. Wer hätte
aber
gedacht,
Australien.
Australien unter dem Premierminister Anthony Albanese hat sich da wirklich hervorgetan, haben gesagt, so passt auf, wir werden jetzt neue Zielvorgaben für die Treibhausgasemissionen einhalten. Wir wollen das stark reduzieren und zwar wollen sie die Emissionen bis 2035 im Vergleich zum Jahr 2005 um 62-70% verringern. Und das klingt jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel, aber es ist ja immerhin schon mal ein Wille da. Die sagen nämlich, wir hören auf die Wissenschaftler und wir handeln im Interesse Australiens. Und da habe ich gedacht, das ist doch mein Satz. Stell ihn dir aus dem Mund von Friedrich Merz vor. Wäre das nicht schön? Werden wir das noch erleben?
Das wäre schön, Katrin, ja.
Das wäre schön. Und eigentlich ist jetzt schon viel zu spät für die Ausgezeichneten beim Ig Nobelpreis. Aber einen muss ich doch irgendwie, nein, ich habe so zu viele Lieblinge. Man hat ja immer ganz viele Lieblinge. Was ist das Ding? Es ist Wissenschaft, also hier wird schon Wissenschaft ausgezeichnet, aber es ist besondere Wissenschaft. Also es sind keine Nobelpreise, es ist jetzt nichts, was die Menschheit wahnsinnig voranbringt, sondern es ist Forschung, die einfach witzig ist. Sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist witzig. Und hier kommen meine Favoriten. Also die einen haben dann sich gedacht, wir untersuchen mal, was passiert denn eigentlich, wenn eine Mutter, die stillt, Knoblauch isst.
What? Okay, ja, ja. Nee.
Alle Mütter, die stillen, hören, wissen das, ist kein Knoblauch, ist auf gar keinen Fall Knoblauch.
Ach echt?
Ja, das, man darf vieles nicht essen. Und Knoblauch ist eins davon, was man auf keinen Fall essen soll.
Ja, so Rohmilchkäse und so habe ich mal gelesen irgendwo.
Das nur in der Schwangerschaft.
Ah, okay, es wird noch komplizierter.
Da dann irgendwelche Bakterien drauf sind.
Und Listerien, glaube ich,
Listerien,
waren das.
Listerien, genau. Ja, ja. Also Knoblauch, wenn man Knoblauch gegessen hat. Und das Team wollte wissen, was passiert dann. Wir wollen es ganz genau wissen. Wir geben jetzt einer Mutter Knoblauch und dann analysieren wir genau, was passiert mit der Muttermilch und wie reagiert das Baby da drauf. Mit der Muttermilch passiert Folgendes, die riecht nach Knoblauch.
Knoblauchmilch, hey.
Yay.
Da kann man dann Eis draus machen.
Und dann, ja, der Peak ist nach 2 Stunden, für alle, die es genau wissen wollen. Und jetzt, was macht es mit dem Kind? Und das ist interessant, weil ich zum Beispiel habe extra keinen Knoblauch gegessen, als ich gestillt habe, weil ich dachte, dann mag das Kind die Milch nicht. Das ist aber Projektion. Tatsächlich mögen die Kinder die Milch, also sie scheint gut zu schmecken, sie trinken länger und sie saugen stärker.
Och.
Wer hätte es gedacht?
Ja, aber hinterher werden sie dönersüchtig.
Ja, das kann vielleicht passieren. Dann auch sehr schön, die Wissenschaftler, die wissen wollten, ob es was nützt, eine Kuh wie ein Zebra anzustreichen. Nämlich, ob dann weniger Fliegen auf der Kuh sitzen. Und also vor allem auch beißende Tiere, also so, ne, wie heißen die denn?
Was?
Es gibt doch beißende Fliegen, die auf dem Land immer rumfliegen. Wie heißen die?
Bremsen.
Bremsen, genau. Doch. Ja, doch, doch. Ja, ist korrekt. Genau. Und haben dann halt eine Kuh wie ein Zebra angemalt und haben genau untersucht, gibt es mehr, gibt es weniger Bisse? Sind die Bisse eher auf den weißen Streifen oder auf den schwarzen? Also wirklich ganz großartig, ganz fantastisch. Ich glaube, es machte keinen großen Unterschied. Dann auch das Team, das sich gefragt hat, könnten Menschen, die abnehmen wollen, nicht vielleicht einfach Teflon schlucken, weil das macht satt. Und,
Teflon,
ja.
Das ist das Zeug, wo sie immer sagen, kratz nicht mit dem Messer in der Pfanne rum, sonst schluckst du Teflon.
Genau, ja, das haben die jetzt mal untersucht, ob das nicht, wenn man Teflon schluckt, nicht dazu führen könnte, dass man schneller abnimmt. Und auch sehr schön die Gruppe, die Fledermäuse mit Alkohol versorgt haben, um zu gucken, ob die dann noch fliegen können und ob ihr Echosystem noch ordentlich funktioniert. Und auch sehr schön ist die Gruppe, die versucht hat herauszufinden, ob man, wenn man viel Alkohol getrunken hat, besser eine Fremdsprache spricht. Was meine Theorie schon sehr, 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 sehr lange ist, stellt sich raus, stimmt. Aber nur, wenn man ein bisschen was getrunken hat, weil es dann nämlich die Hemmungen ein bisschen absenkt, die man hat, wenn man eine fremde Sprache spricht. Und man spricht sie dann selbstverständlicher. Je höher aber der Pegel wird, desto mehr Fehler macht man dann natürlich auch wieder. Aber
ja, und irgendwann spricht man halt Dänisch.
Genau. Also lustige Forschung wieder. Und ich verlinke euch da einen Text, der alles ausführlich bespricht und der sehr viel Spaß macht zu lesen. Und damit kommen wir auch zu einem anderen Ding, das uns gute Laune macht, nämlich der Limerick der Woche. In der vergangenen Woche hat Holger Klein gesagt, ihr sollt zum Thema dicke Kinder dichten. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu zu sagen hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Cornflakes-Konzern jüngst entschied, mehr Zucker, der macht Appetit. So wurden die Kinder, nicht mehr und nicht minder, bald fast so fett wie der Profit.
Ja.
Joa, im Blog war ja eher, also war jetzt nicht so,
nee, es gab
gehört
einen.
Jetzt nicht zu meinen größten Erfolgen dieser Themen.
Nee. Hätten wir lieber mal Aperol oder sowas genommen.
Ja, genau. Ja. Und das ist noch nicht mein Limerick, der hier aufgeschlagen ist.
Doch, ist es.
Ist das einer? Aber der hat nur 4 Zeilen.
Warte mal. Ja, aber wirst schon sehen.
Okay, dann mach du mal.
Es war mal, von Florian kommt er. Vielen Dank, Florian. Hast dich wacker gehalten. Ist zwar politisch vielleicht fragwürdig, aber es ist Kunst. Deswegen, Kunst darf alles. Es war mal ein Mann, der war Inder. Der hatte nur sehr dünne Kinder. Er fütterte sie mit Zucker und Ghee, schon wurden sie so dick wie Rinder.
Ich bin strukturkonservativ. Das hatte einfach nicht die richtige Struktur, um von mir als
Limerick erkannt zu werden. Aber es war einer, wie du gesehen hast.
Du hast natürlich recht, ja.
Soll ich mir ein Thema aussuchen?
Wie wär's mit Teflon? Aber also außer du kannst Teflon aussuchen. Musste aber nicht.
Also ich kann aussuchen zwischen Teflon und Teflon, meinst du?
Nee, musst du nicht. Kannst du aber.
Teflon ist schon ganz gut, ja.
Ist schon nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht. Aber ne, ihr könnt mich auch fertig machen, indem ihr gar keinen Limerick mehr abgibt.
Wir können auch sagen, Limerickt irgendwas zu den Ig Nobel-Preisen.
Ja gut, nee, das ist ja, das ist zu viel Transferleistung.
Zu groß?
Nein, da musste erstmal recherchieren, was war da, was
ist da. Ich habe doch einiges erzählt gerade.
Ja, aber ja. Ja, dann Teflon.
Nein. Okay, dann Teflon.
Sag ich doch.
Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Die Nasdaq ist nicht zu bremsen.
Dienstag.
Gespanntes Warten auf die Fed.
Mittwoch.
US-Märkte nach Zinsentscheid, unentschlossen.
Donnerstag.
Rekordlauf an der Wall Street geht weiter.
Freitag.
DAX tut sich am Hexensabbat schwer.
Ist schon wieder Hexensabbat.
Ich habe keine Ahnung, was das ist und was das soll und was das mit dem DAX auch nur ansatzweise zu tun haben könnte.
Also wir bekommen es jedes Mal wieder neu erklärt und vergessen es aber auch sofort wieder insofern.
Ach so, echt?
Ja,
ach
so. Ja.
Das ja, habe ich vergessen.
Oder wir gucken es selber nach oder so. Es geht schon ein paar Jahre jetzt.
Schön ist auch, das war jetzt die Überschrift von so ungefähr 13 Uhr. Mittlerweile hat sich die Überschrift geändert in Warum am Hexensabbat besondere Vorsicht gilt. Da scheint irgendwas Esoterisches scheint da an der Börse zu passieren, was ja sonst nie der Fall ist. Aber am Hexensabbat.
Ja. Okay, kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo von mir.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
Ja, da möchte ich anfangen bei Frankreich. Ihr hattet darüber gesprochen, dass in Frankreich aufgrund der, es ist so ein bisschen eine Mischung aus finanzieller Krise oder zumindest so angespannter Situation im Staatshaushalt und eben dieser politischen Krise. Das hattet ihr alles gut erklärt. Und ich wollte noch mal so ein bisschen was dazugeben zu diesem Thema Staatsanleihen, weil Holger hat ja erwähnt, ne, dass jetzt eben die Ratingagentur Fitch die Bonität herabgestuft hat. Das hat dazu geführt, dass die 10-jährigen Staatsanleihen um 7 Basispunkte teurer geworden sind. Und ich habe gedacht so, da war es vielleicht an der Stelle nicht so leicht mitzukommen. Und korrekt ist das auch nur, wenn man die richtige Perspektive einnimmt, dass die teurer geworden sind. Also es richtig ist, deswegen sage ich auch nicht, dass Holger das falsch gesagt hat, die Ausgabe von Staatsanleihen ist aus der Perspektive des französischen Staates teurer geworden. Für neue Schulden muss der französische Staat höhere Zinsen an Investoren zahlen, da aus deren Sicht das Risiko für Zahlungsausfall höher ist. So. Höhere Zinsverpflichtungen für den Staat bedeuten aber also auch höhere Renditen für die Käufer von französischen Staatsanleihen. Mhm. Und weniger einleuchtend ist deshalb vielleicht, die französischen Staatsanleihen am Markt, die werden tendenziell für Käufer günstiger, obwohl die Verzinsung, also die Rendite steigt. Und das liegt eben daran, dass aufgrund des höheren Risikos weniger Nachfrage auch erwartet wird. Ja, und für die, die es dann eben noch kaufen wollen, die kriegen es dann tendenziell eben günstiger. Ja, das ist so ein inverser Zusammenhang.
Ja, das war mir nicht so klar, deswegen sehr gut, dass du es sagst.
Ja, genau. Ich dachte einfach so Finanzthemen ist ja immer manchmal nicht das Highlight-Thema. Ne? Und deswegen auch noch kurz zur Erklärung, ein Basispunkt, das ist einfach ein 100stel Prozentpunkt. Also wenn die Rendite der französischen Staatsanleihe 1% wäre und sie steigt um 7 Basispunkte, dann liegt sie danach bei 1,07%. Also ist eine super simpel, ist einfach ein anderes Wort, weil man eben so häufig so kleine Änderungen hat am Finanzmarkt. Da hat man gesagt, der Basispunkt sagen wir dazu, dann können wir es kürzer machen. Wir gehen zu einem anderen Land in Europa, nämlich Albanien. Da hattet ihr über die KI-Ministerin gesprochen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr rausziehen aus eurer Quelle, als ihr das getan habt. Nämlich steht beim ZDF unter anderem natürlich auch drin, dass das so ein bisschen PR-Coup-Charakter hat, als eine Revolution in der Staatsführung zu sein. Oppositionspolitiker bezeichnen das Projekt zudem als verfassungswidrig. Und ich habe auch mal geguckt, in der offiziellen Pressemitteilung der albanischen Regierung zum neuen Kabinett, da wird diese KI auch nicht als Kabinettmitglied genannt. Also so weit gehen die dann auch nicht. Ne? Also das, was man auf der Tonspur sich erlaubt sozusagen und zu machen, ist dann nochmal was anderes. Sondern da wird dem Premier der Zusatz gegeben, er sei verantwortlich für den Aufbau des virtuellen Ministeriums für künstliche Intelligenz. Also das auch nochmal so ein Ding, virtuelles Ministerium. Also es wird gar nicht so richtig ein Ministerium geschaffen, I guess, muss man mal sich angucken.
Ja, warum auch?
Ja. Ich
brauche jetzt keinen Büro oder so.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe auch albanische Stimmen gesehen, zum Beispiel so einen IT-Experten, der gesagt hat, ja, das ist zwar alles ein bisschen wischiwaschi, ne, mit KI-Hype und so, aber letztendlich in einem Land, das so korruptionsbelastet ist wie Albanien, trotzdem vielleicht immer noch ein Fortschritt. Und du hattest ja gesagt, leider hast du keinen Beitrag gefunden, wo diese Rede dieser KI-Ministerin ohne sozusagen Overvoice-Übersetzung zu finden ist. Und die AFP hat es auf YouTube hochgeladen, nur mit englischen Untertiteln und aber Originalton. Und das habe ich auch mal für die Shownotes in die Links gepackt.
Super gut, danke. Ja.
Ebenso eine Link-Ergänzung, wer sich für diese offenen Algorithmen interessiert, die Holger angesprochen hatte, das müsste im Resonator-Podcast gewesen sein und da habe ich einen Link zur Folge gefunden, weiß aber auch nicht, was die dazu jetzt heute aktuell machen, dafür war die Zeit zu kurz. In meiner, soweit ich es weiß, ist es immer noch ein großes Problem, auch sage ich mal, im wissenschaftlichen, im Grundlagenforschungsbereich, ne, wirklich praktikable Algorithmen zu finden oder Modelle, die eben gut nachvollziehbar sind nachher vom Ergebnis her. Dann wollte ich ergänzen zu Israel erkennt den UN-Menschenrechtsrat nicht an. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber die diplomatische oder juristische Lage, die scheint so ein bisschen komplizierter zu sein. Also die hatten bis Anfang 2025 Beobachterstatus im Menschenrechtsrat und waren also sowieso schon nicht Vollmitglied. Und haben dann gesagt, ja, ne, wir ziehen uns hier zurück. Aber eigentlich können sie sich davon gar nicht so richtig zurückziehen. Also eine UN-Sprecherin hat damals gesagt, diesen Status kann man halt formell nicht abgeben.
So.
Genau, also belassen wir es einfach dabei, dass ihnen das egal ist, wenn sie da kritisiert werden. Und das ist traurig genug. Ebenso war, wo hattet ihr korrekt gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht klargestellt hat, dass der Rundfunkbeitrag nicht auf Geheiß der Politik eingefroren werden kann. Aber wer dazu nochmal nachlesen will, wie das genau war, habe ich auch einen Link zu rausgesucht. Und zu Julia Ruß hattet ihr gesagt, zweite ÖRR-Anmerkung sozusagen, also mehr oder weniger wörtlich, die in Klammern Sender NDR und BR, die haben die vielleicht nur eingekauft, weil sie schon als rechte Stimme bekannt war. Kann schon sein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso passiert ist. Und dazu nur der Hinweis, ohne jetzt irgendwie werten zu wollen in irgendeine Richtung, die wurde als Journalistin im Bayerischen Rundfunk als Volontärin ausgebildet und ist seitdem hauptsächlich dort tätig. Also müsste man wahrscheinlich eher sagen, sie ist ein Eigengewächs.
Mm, gut, dass du das nochmal nachgeguckt hast.
Ja, und dann hätte ich noch gerne gewusst, weil du es am Ende nicht gesagt hast, ob denn jetzt die Fledermäuse, denen man Alkohol gegeben hat, tatsächlich gut fliegen können danach noch oder eben nicht. Leider scheint es so zu sein, dass es nicht so ist. We concluded that ethanol can be toxic to fruit bats. Also wir haben herausgefunden, dass Alkohol toxisch sein kann. Das ist ja auch mal eine News. Aber ich will das gar nicht groß lächerlich machen, sondern es geht wohl darum, dass die geschaut haben, okay, es gibt bestimmte Früchte, die vielleicht so ein bisschen Alkohol anreichern können, wenn die reifen. Ne? Wie beeinflusst das dann die Tiere? Ich glaube, daher kam das so ein bisschen. Ich hoffe, ich habe es in der Kürze der Zeit richtig verstanden. Also es gibt immer noch eine weniger lächerliche Erklärung dafür, warum die Forscher überhaupt auf den Gedanken gekommen sind. Das finde ich immer ganz spannend bei diesen Preisen.
Eben. Also es klingt immer erstmal so total absurd und dann merkt man so, ah ja, okay, ja, verstehe. Also es gibt schon einen Grund. Und es waren die Früchte. Also die fressen irgendwelche Früchte und die sind manchmal ein bisschen faul. Und dadurch haben die Alkohol einfach in sich, die Früchte. Und dann wollten sie eben wissen, was macht das denn mit den Fledermäusen, wenn die solche Früchte fressen?
Ja, man stelle sich vor, die hätten irgendwie so ein Alkohol-Antigen und wir könnten daraus, weiß ich nicht, die besten Katermittel machen oder.
Ja, eben. Es ist immer, man muss immer irgendwo anfangen und dann machen die nächsten WissenschaftlerInnen weiter.
Genau so ist es. Und damit verabschiede ich mich für heute.
Wunderbar. Vielen lieben Dank und bis ganz bald.
Bis bald.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Danke an alle, die die Sendung möglich machen. Das sind alle, die uns irgendwie finanziell unterstützen. Ob bei Apple Podcasts, ob direkt aufs Konto oder aber auch bei Steady. Vielen herzlichen Dank an alle, die schon dabei sind. Und falls ihr noch nicht dabei seid, dann guckt mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da haben wir euch alle Wege aufgelistet, wie ihr uns unterstützen könnt. Falls ihr bei Steady Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub werden solltet, dann würden wir demnächst eure Namen am Ende jeder Sendung vorlesen. Und genau das kommt jetzt.
Dünz 1.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Christoph schüttelt den Kopf über den Wing Commander und kompensiert seinen Beitrag.
Marc Bremer.
Oliver Delpys erster Verlobter.
Silke Dietz.
Der Monkeydom Dominik Wagner.
Lektion 1 gegen die Tyrannei. Don't obey in advance.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude van Kauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Fiete und Olaf immer einen Tag jünger als Holgi, beziehungsweise 18.718.
Der Dösewicht ist nun 220 Kilometer in Portugal auf dem Fisherman's Trail gewandert. War schön hier.
Das klingt auch schön. Mhm. Also es klingt interessant, ja. Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabina Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Ufus Platus.
Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Rat des zweiten und vierten Planeten an den dritten.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Mostertechi, Polytechnitis und der olle Frater singen immer noch leise im Chor. Tuff, 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 wir waren in Odonien. Tuff, 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 da fahren wir wieder hin.
Endlich macht die breite Öffentlichkeit sich mal Sorgen um Nazis, aber dann nur, weil man ihre Tötung unzureichend tragisch finden könnte.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Ja, der Plan, die Entourage zu treffen, ging auf. Holgi treffen er nicht, er war mit Huldigungen annehmen beschäftigt. Anderes Thema alt leider. Bitte tut von Sir Talon aka Christian Bayerlein auf embassy.social ansehen. Nachfolge für spezialisiertes Sanitätshaus in Bad Kreuznach gesucht.
What? Nachfolge für spezialisiertes Sanitätshaus in Bad Kreuznach? Da finde ich auch immer, das hast du ja total oft.
Das ist so Kleinanzeigen geworden, ne?
Genau. Aber das hast du ja total oft, dass irgendwie so Handwerksbetriebe oder auch Einzelhandel Nachfolger sucht und keine findet. Und ich frage mich immer, warum eigentlich? Also habt ihr zu hohe Erwartungen, was da an Ablösen gezahlt wird? Oder ist das Geschäft tatsächlich so schlecht, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt? Weil
ich weiß jetzt, worum es geht. Ich habe den auch gesehen, den Tod. Es geht um einen Rollstuhlbauer. Und der Tut kam von jemandem, der einen Rollstuhl hat und der dort immer das Reparieren und Sachen machen lassen konnte. Unkompliziert. Und das ist anscheinend wirklich etwas, was nicht viele können. So.
Ja, aber umso einfacher, denke ich mir, müsste es doch sein, da einen Nachfolger zu finden. Oder meinst du, dass das nicht so viele können im Sinne von, es gibt sowieso nur drei Leute, die das können und die haben alle schon Geschäfte?
Ja, so denke ich leider, ja.
Verstehe.
Aber wir verlinken das mal, also, vielleicht können wir irgendwas
mal raus.
Dazu beitragen.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Es ist Herbst, Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger, Mehande, Kölsche, Klüngel und Arsch, Hu, Su, so Heyete, Heyete, na gut. Alav und Ruse, Mondach und Aloha, CSD.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Christoph Henninger und Clemens Langhans, wir sind multikulinarisch und sind multikulturell, wir sind in jeder Hinsicht aktuell, auch sexuell.
Uiuiuiui, Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernowski.
Thomas D.
Hey, Karsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte zwei Melange, Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Tristiano del Tauscho.
Ich bin hier, weil der Wing Commander gegangen ist, damit Holgi und Kader weiterhin sagen, was sie denken. Der Left Wing Commander.
Benny Dingster.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Der Fresh Cuber ist eine typische rheinländische Fritte.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens.
Will seit Jahren, ne?
Ja, aber er hat
über mir
ein Baby gekriegt, der darf das. Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Der Flop.
Dauert so ungefähr 2-3 Jahre, bis man wieder normal schlafen kann. Und dann kommt die Schule. Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter. Und so weiter.
Mariana Friedrich.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Oh, ich hab Bock auf einen Döner jetzt.
Ich eben auch schon, als ich diesen blöden Dönerscherz gemacht habe. Ne?
Da Gotti.
Jörn, Arne, Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung. Aber ganz ehrlich, ich muss nachher noch nach Lichterfelde, da gibt es so einen Griechen und ich glaube, ein Gyros Pita finde ich noch geiler.
Auch okay. Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Ein bisschen später, aber LEL bedeutet London, Edinburgh, London. Es ist das englische Gegenstück zu Paris, Brest, Paris, Brest, Paris, BPB. Grüße, Tobi.
Sag ich doch, irgendwas mit Brevet hatte das zu tun. Das sind diese Leute, die einfach so lange Fahrrad fahren, bis sie angekommen sind und dann umdrehen und zwischendurch idealerweise gar nicht schlafen.
Mhm.
Ich schicke dir einen Link, kannst du in die Shownotes tun. Ich habe eine Sendung zum Thema gemacht mal. Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Du hast eine Sendung dazu gemacht und hast vergessen, was es bedeutet?
Naja, das war jetzt nicht eine Sendung über Paris, Brest, Paris. Doch, steht auch in den Shownotes, sehe ich gerade. Ah ja, guck an. Darin, ich gucke gerade in die Shownotes, Langstreckenfahrten mit dem Rad. Paris, Brest, Paris, London, Edinburgh, London.
Oh, Holger.
Naja, das ist lange her. Guck mal, das war 2022 war es. Das ist lange her.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Helkeler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Höhl.
Benjamin Hub.
Roland, im Namen des Königs von Roland.
Ich kann den Namen Roland nicht mehr hören oder lesen, ohne genau das zu denken. Finde ich super. Ich muss jetzt immer feixen, wenn ich irgendwo Roland lese. Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typisch Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a Maury.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Ich bin Karstadt-Detektiv.
Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikasi.
Jasmin Kieselirmak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kohlfink.
Janet Lechner.
Dietmar Liesen.
Dennis Lichtentäler.
Dietmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Der Muller von Bullabü.
Die Mulle.
Das Mullen.
Celine Neubig.
Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nietzsche.
Agnes Nöll.
Thorsten Benoll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nosse.
Oke Oldenburg.
Annette. Och, das war schon wieder für diese Woche. Schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Perk Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht Aufklärungsarbeit aus Norwegen. Wir haben hier 3 offizielle Sprachen und über 400 Dialekte. Sprecht den Jonas doch aus, wie ihr wollt.
Welchen Jonas? Axel Rasmussen.
Schnell weiter. Michael Reisner. Sprecht
ihn Axel Rasmussen aus. Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter, wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Der Auto ist eine Scheißidee.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Und wenn das nicht reicht, hol den Staubsauger raus, sauge Küche, Flur und Bad. Ach, saug gleich das ganze Haus, schreib der Oma einen Brief und polier das Essbesteck. Und schon ist der Schluck auf weg.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Konsis Gibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
If two witches watch two watches, they might oversee the third witch coming to join them from Switzerland.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheap?
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Lise grüßt die Katana und freut sich, dass es langsam Herbst wird.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben Federweißen besorgt und Priscilla und Gwyneth Molesworth sorgen für den Pfälzer Zwiebelkuchen dazu.
In Macarena von Los de Rio geht es übrigens darum, dass Macarena ständig ihren Freund betrügt, unter anderem mit zwei seiner Freunde. Und jetzt alle. Hey, hey, Macarena.
Martin Unterlechner.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. USA ehren ermordeten Kämpfer für Meinungsfreiheit, indem sie Meinungsfreiheit abschaffen.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Luisa Weyers.
Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, den Tagen mehr Leben zu geben.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Tobias Wirth.
Fine fragt sich, wie viele Haustiere auf diesem Wege von ihren Frauchen und Herrchen wohl noch informiert werden, dass sie die Wochendämmerung unterstützen. Schöne Grüße an Flipper und Mrs. Norris.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel, Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Martin Balaschk. Damit hast du nicht gerechnet, ne?
Nee. Aber jetzt weißt du auch, wie Balaschk in Kyrillisch aussieht.
Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe das
da
einfach
steht
nur,
Balaschk.
Das mag ja sein. Ich habe das schon weggeklickt. Aber es mag ja sein, dass es da steht. Aber ich habe mich daran erinnert, dass er so heißt. Ah. Das war eher akustisch, wie ich an dieses Phänomen, an dieses Problem, an die Lösung dieses Problems herangegangen bin.
Verstehe. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 19. September 2025. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.